Ich habe heute einen Text mitgebracht, der eigentlich gar nicht für uns ist. Der Text, der richtet sich an eine ganz andere Gemeinde. Ja, ehrlich. Der richtet sich an die Gemeinde oder eigentlich an eine Gruppe von Gemeinden in Galatien. Das ist die heutige Westtürkei, würde ich jetzt mal so grob sagen. Und deswegen, wenn wir hier angesprochen werden, ihr unvernünftigen Galater, dann kannst du dich jetzt angesprochen fühlen oder du kannst es auch bleiben lassen, kannst sagen, oh, Moment, ich wohne nicht in Galatien, ich stamme auch nicht von dort. Also mich kann der Paulus nicht meinen. Vielleicht stellst du irgendwann doch fest, dass du auch mit gemeint bist. Aber ich habe mich jetzt nicht getraut zu sagen, ihr unvernünftigen Laubheimer. Aber das überlasse ich jetzt dir. Ich lese erstmal den Text vor. Wir finden den, könnt ihr euch schon denken, im Galaterbrief, Kapitel 3. Und es ist ein etwas längerer Abschnitt heute. Ich lese die Verse 1 bis 14. Ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? Sollte es wirklich vergeblich gewesen sein? Warum gibt euch denn Gott den Geist und bewirkt Wundertaten unter euch? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaft des Glaubens angenommen habt? Von Abraham wird gesagt, er glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran erkennt ihr, dass nun die, die glauben, Abrahams Söhne sind. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Heiden aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet, durch dich sollen alle Völker Segen erlangen. Also gehören alle, die glauben, zu dem glaubenden Abraham und werden wie er gesegnet. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Dass durch das Gesetz niemand vor Gott gerecht wird, ist offenkundig, denn der aus Glauben Gerechte wird leben. Das Gesetz aber hat nichts mit dem Glauben zu tun, sondern es gilt, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so aufgrund des Glaubens den verheißenen Geist empfangen. Ich möchte noch zu Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, Herr, dass dieser Geist, von dem in diesem Text immer wieder die Rede ist, dass ja, du den auch in uns gegeben hast, Herr. Dein Wort spricht davon, dass du weggegangen bist, um diesen Heiligen Geist, diesen Tröster, diesen Beistand zu uns zu senden. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du ihn gesendet hast, dass jeder von uns, der sein Leben dir übergeben hat, diesen Heiligen Geist in sich hat, der uns dein Wort erklärt, der uns in alle Wahrheit führt, wie es in deinem Wort heißt. Und so möchte ich dich um Gnade bitten heute Morgen, dass wir verstehen, was du uns durch diesen Text sagen möchtest, dass du uns einfach aufhilfst, Herr, durch deinen Heiligen Geist, dass du mir Gnade gibst zum Reden, die Dinge so zu sagen, wie du sie gesagt haben möchtest und dass du uns allen miteinander die Herzen öffnest, Herr, dass wir verstehen, was du jedem Einzelnen von uns zu sagen hast. Amen. Die Galater kommen in unserem Text irgendwie nicht so besonders gut weg, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Wobei Paulus, finde ich, gut, am Anfang gibt er ihnen den Titel, ihr unverständigen Galater. Wobei unverständlich, finde ich, geht noch. Da haben wir Schwaben schon ganz andere Ausdrücke. Von daher alles noch im grünen Bereich. Und dann stellt Paulus eigentlich ganz, ganz viele Fragen. Warten wir im Lauf dieser Predigt noch uns anschauen. Das Problem, was ich so bei denen gesehen habe, ich weiß nicht, wie gut ihr euch so in der frühen Kirchengeschichte auskennt. Paulus sagt, ihr habt im Glauben angefangen. So, die Galater, die hatten die Predigt gehört, Paulus hat gepredigt dort und er hat ihnen gesagt, Leute, ihr könnt zu Gott kommen, ihr könnt gerecht werden und Gott schenkt euch das einfach so, durch Gnade. Ihr braucht nicht die ganzen Gesetze einzuhalten. Vielleicht kennt ihr das aus der Apostelgeschichte, wie Paulus und Barnabas durch die Gemeinden in Kleinasien dort ziehen und die Leute bekehren sich und dann kommen sie zurück. Und dann gibt es eine große Diskussion in Jerusalem, ob die neu bekehrten Heiden in dem Fall, also Leute, die nicht Juden waren vorher, ob die sich nun auch an das mosaische Gesetz halten müssen. Und dann beraten sie da so eine ganze Weile und dann steht einer auf und sagt, Leute, also pass mal auf, so machen wir das. Und dann sind alle damit einverstanden und sagen, okay, so machen wir das. Und letztendlich wird beschlossen, dass die neuen Christen, die nicht eben aus dem Judentum kommen, dieses ganze mosaische Gesetz eben nicht einhalten müssen, sondern dass es im Prinzip vier Dinge gibt, an die sie sich halten müssen. Kriegt das zufällig jemand zusammen? Kein Blut, essen oder trinken? Unzucht, also ist ein bisschen weitergehend als Ehebruch. Ja, das, aber mit Götzen ist schon ganz gut. Das ist jetzt die Mischung aus dem Blut und dem Götzen. Genau, kein Götzendienst. Und kein Ersticktes. Also wir würden heute sagen, Helmut kennt es ja, wenn ein Tier im Stall stirbt, dann darf man es nicht schlachten. Das ist, glaube ich, heute noch so. Größtenteils. Ja, kommt immer drauf an. Also das sind so Dinge, wo er jetzt sagt, okay, Götzendienst, können wir nachvollziehen, oder? Dass Gott sagt, da sollen sie die Heiden auch dran halten. Das mit den erstickten Tieren, wie es in Luther-Übersetzung heißt, oder eben die Tiere, die von sich aus gestorben sind, hat nachvollziehbare Gründe. Klar, wenn das Tier stirbt, dann kann man ja davon ausgehen, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung war und so. Und die Sache mit dem Blut, da wird immer wieder mal drüber diskutiert, darf man als Christen Blutwurst essen oder nicht. Die Diskussion, die spare ich mir jetzt heute Morgen. Und das mit der Unzucht, ja, da könnte man jetzt auch eine extra Predigt drüber machen. Aber das waren so die Dinge, wo sie den Leuten damals, den jungen Christen, auch in Galatien gesagt haben, also so das ist für euch jetzt das, was zählt. Und der Rest des Gesetzes ist für euch nicht so wirklich relevant. Also wenn man sich nun die Hände waschen muss und wie lange ein Mann oder eine Frau bei bestimmten Dingen unrein sind und all die Dinge und dass man kein Mischgewebe tragen darf und was weiß ich was alles. Aber was die eigentliche Botschaft war, und das hat Paulus sowohl im Galaterbrief als auch im Römerbrief sehr, sehr deutlich rausgearbeitet, ist, dass der alte Bund und der neue Bund einfach ganz komplett verschiedene Wege zum Heil hatten. Paulus hat es in diesem Text, den wir vorgelesen haben, so formuliert. Er hat immer wieder zitiert, ihr habt die Anführungszeichen nicht gehört, sie stehen auch nicht im Text, weil es sowas im Griechischen nicht gab, aber man weiß es, wenn man den Bibeltext ein bisschen kennt, dann weiß man, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und da hieß es eben, ich lese es vielleicht nochmal ganz kurz vor, wer die Gebote erfüllt, wird durch sie leben. Das war im Alten Testament. Gott hat gesagt, ich lege euch vor Segen und Fluch. Wenn ihr die Gebote haltet, habt ihr den Segen. Wenn ihr die Gebote nicht haltet, habt ihr den Fluch. Wenn ihr euch an die Gebote haltet, werdet ihr leben. Und jetzt können wir im Nachhinein rückblickend sagen, eigentlich war es eine theoretische Möglichkeit, weil wer kann schon das ganze Gesetz halten? Und das ist das, was Paulus sagt. Es ist offensichtlich, dass es so nicht funktioniert. Und deswegen hat Gott eben den neuen Bund eingesetzt, wo Jesus kam, für unsere Schuld bezahlt hat. Und wo jetzt die Botschaft von Paulus und von Petrus und von all den Aposteln und letztendlich auch von uns heute ist, wir müssen nicht mehr dadurch gerecht werden, dass wir gut genug sind. Und das ist das, falls ihr das noch nicht verinnerlicht habt, ich bitte euch das wirklich, das ist das zentrale Merkmal, was das Christentum von allen Religionen auf dieser Welt unterscheidet. Manche sagen ja von allen anderen Religionen, wobei ich mache da immer gerne einen Unterschied. Ich finde, wenn wir Religion definieren wollen, ist Religion eigentlich immer der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Ist der Versuch des Menschen, Gott gnädig zu stimmen. Und das ist eben das, was im Christentum eben nicht braucht. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, weil er gnädig ist. Wir müssen Gott nicht beeindrucken durch irgendwas, was wir tun. Wir müssen nicht eine Liste von guten Taten gegen unsere schlechten Taten setzen. Und das ist was, ihr könnt eigentlich mit jeder Religion auf dieser Welt reden. Gut, mit Juden ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es nicht so viele. Die meisten leben in Israel, aber wenn ihr mal einen trefft, unterhaltet euch mit dem, was wir relativ viel haben, sind Moslems. Mit denen könnt ihr euch über das Thema sehr gut unterhalten. Und ihr werdet feststellen, dass ein Moslem natürlich, er hält sich an diese fünf Säulen des Islam, er muss beten, er muss fasten, er muss nach Möglichkeit diese Pilgerreise machen, er muss Almosen geben. Und was ist die fünfte? Weiß ich jetzt nicht mehr genau, kennen wir in der Bibel besser aus als im Islam. Aber so, das sind die Dinge, die sie machen müssen. Und jeder Moslem eigentlich, es sei denn, dass er bestimmte Dinge tut, über die wir heute eben auch schon ansatzweise gehört haben, der weiß eigentlich nie genau, ob es reicht. Und das verbindet eigentlich alle Weltreligionen. Jeder Mensch, der auf diese Art und Weise versucht, Gott nahe zu kommen, muss letztendlich immer darüber nachdenken, war es genug? Habe ich genug gemacht? War ich gut genug? Je nachdem, wie das in dieser Religion nun ist. Vielleicht außer beim Hinduismus. Beim Hinduismus, da brauchst du einfach Zeit. Da wirst du halt wiedergeboren und wiedergeboren und wiedergeboren. Wenn es dieses Mal nicht geklappt hat, dann klappt es halt das nächste Mal. Und das ist vielleicht noch die Religion, wo es vielleicht am entspanntesten sein könnte. Aber letztendlich auch da. Im Prinzip, du musst was leisten. Du musst dich hocharbeiten. Du musst irgendwas tun. Und die Botschaft vom Christentum ist eine ganz andere. Und deswegen haben Leute schon gesagt, der Unterschied zwischen Religion und Christentum sind zwei Buchstaben. Kennt ihr das? Religion sind fünf Buchstaben, sind drei Buchstaben. Tun. T-U-N. Und Christentum sind fünf Buchstaben. Getan. So, Jesus hat alles gemacht. Und das ist das, was Paulus sagt. Ihr habt im Geist angefangen. Ihr habt das geglaubt, was wir gesagt haben. Wir haben euch nämlich gesagt, dass ihr nichts leisten müsst, sondern dass Jesus alles für euch geleistet habt. Und so habt ihr angefangen. Und sagt er, und jetzt wollt ihr es im Fleisch vollenden. Und Fleisch ist bei Paulus so dieser alte Mensch, diese alte Regel, das, wie wir vorher gelebt haben. Nämlich, dass wir versucht haben, durch unsere eigene Leistung irgendwie gerecht zu werden. Und das sagt Paulus, das kann nicht funktionieren. Ihr könnt nicht so anfangen und nachher anders weitermachen. Und ich habe mir überlegt, was treibt die Leute eigentlich dazu? Ich meine, was ich verstehen kann, ist, was wir oft erleben, ist, wenn Leute zum Glauben kommen, die jetzt, sagen wir mal, ganz, ganz stark geprägt sind. Viele Katholiken sind ja so geprägt worden durch die, wenn sie einen entsprechenden Priester hatten oder durch einen Religionslehrer. Mein Vater hat mir das oft erzählt und ich habe das hier auch euch schon immer mal wieder gesagt. Mein Vater, der hat gesagt, wenn er an Religionsunterricht oder an einen Pfarrer denkt, er denkt immer nur daran, dass man ihm Angst vor der Hölle gemacht hat. Das sei alles, was er mitbekommen hat. Und so hat es bei ihm funktioniert. Du darfst das nicht tun, du darfst das nicht tun und wehe, wenn du das tust. Und am Ende bist du getrimmt, dass du immer drauf guckst, was darf ich nicht, dann wird es wohl reichen, dann komme ich in die Hölle oder wie auch immer. Und wenn die Leute, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, immer noch in diesem Muster quasi drinstecken, dann ist es ein Stück weit nachvollziehbar. Aber Paulus sagt, bei den Galatern war das anders. Die haben im Glauben angefangen, die haben im Geist angefangen und sind nachher in dieses Muster reingerutscht. Und ich habe mich überlegt, wie passiert sowas? Und da habe ich festgestellt, wir sehen genau das Gleiche eigentlich in fast jeder kirchlichen Bewegung, sage ich jetzt mal, in unserer Zeit genauso. Wenn du zum Beispiel schaust, bis auf die katholische Kirche, die nun von sich oder für sich reklamiert, dass sie damals eben von Jesus und Petrus und so gegründet wurde. Aber ansonsten jede Bewegung, die wir heute so haben, jede Denomination, sei das nun die lutherische Kirche, die evangelische Kirche oder die Methodisten, die Baptisten oder was weiß ich. Alle haben angefangen eigentlich als Erneuerungsbewegung, als Erweckungsbewegung. Und die waren immer gekennzeichnet, dass sie gesagt haben, ihr haltet euch doch bloß an Regeln, wir möchten jetzt echtes Leben haben. Wenn er an Luther denkt. Luther, der dieses Turmerlebnis hatte, der plötzlich verstanden hat, ich muss Gott nicht gnädig stimmen. Sola gratia, nur Gnade. Sola fide, nur der Glaube. Und das war für ihn unglaublich befreiend. Und das war, was er gepredigt hat. Und das war das, was den Leuten letztendlich diesen neuen Mut gegeben hat und dieser neuen Bewegung zum Durchbruch verholfen hat. Und wenn du siehst, was aus der evangelischen Kirche heute geworden ist, dann stellst du fest, oh, da sind ganz viele Regeln, an die man sich halten muss. Wir waren gestern auf einer Hochzeit, da saß mir gegenüber ein Mann, der früher in der Mission war, der aus dem kirchlichen Bereich auch kommt, der in der Zwischenzeit eine Gemeinschaftsgemeinde leitet, die früher noch zur evangelischen Kirche gehört hat, aber inzwischen selbstständig ist, und der sagt, ihm hat er hat von einem Pfarrer gehört, der ist von seinem ich weiß gar nicht, von irgendjemandem aus der Gemeinde angezeigt worden, weil er mit zwei Leuten sich vor dem Gottesdienst immer zum Beten getroffen hat. Ja, weil er damit Spaltungen in der Gemeinde erzeugen würde, weil er Leute bevorzugt. Ja, also ich habe mir gedacht, krass, ich meine, gut, das ist vielleicht jetzt eine besondere Stilblüte, die das getrieben hat oder so. Aber wenn du mitkriegst, da gibt es ganz, ganz viele Regeln. Da gibt es Kirchenrecht, da gibt es Bücher, seitenweise irgendwelche Vorschriften, was man tun darf, was man nicht tun darf. Methodismus genauso. Wesley, der hat gepredigt, die Leute, die vorbeigelaufen sind draußen vorm Haus, die haben auf der Straße schon noch, sind in Tränen ausgebrochen, haben Buße getan und ganz krasse Sachen passiert. Und heute, wenn du in viele methodistischen Gemeinden kommst, also versteht mir jetzt nicht falsch, es gibt vollkommen gläubige evangelische und methodistische und baptistische Leute und so. Mir geht es nicht um die einzelnen Leute, sondern mir geht es um die Bewegung an sich. Und heute, da gibt es ganz, ganz viele Regularien und wie man das machen muss. Ich erinnere mich noch gut, dass ich mal mit einem Methodisten von einer Schulungsveranstaltung von ProChrist zurückgefahren bin nach Ulm. Und da hat er so ein bisschen mich über die Ekklesia ausgefragt und hat gefragt, wie macht ihr das und wenn ihr einen Pastor beruft oder und sowas. Da habe ich ihm das so erklärt und habe gesagt, ja, oder wenn wir einen Ältesten berufen, dann suchen wir uns einen aus und dann schauen wir, ob der die Resonanz in der Gemeinde hat, ob der die Unterstützung in der Gemeinde hat und dann wird er von den anderen Ältesten eingesetzt. Und dann so verschiedene Dinge und dann irgendwann sagt er, das ist ja interessant, das ist ja fast so ähnlich wie im Neuen Testament, oder? Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwas machen wir doch nicht ganz falsch. Also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass wir so gut sind, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, wo mir es dann aufgefallen ist. Jetzt passieren in diesen Erweckungsbewegungen, egal wer das jetzt ist, ob das vor ein paar hundert Jahren in der evangelischen Kirche war oder bei uns heute, jetzt passieren da Dinge, die nicht passieren sollten. Da gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo wir sagen, das ist ja eigentlich nicht so richtig. Da müsste man eigentlich mal festlegen, dass man sowas nicht machen darf. Und dann passiert nochmal irgendwas und dann stellt man fest, da müsste man eigentlich auch noch was regeln. Und dann kommen Regeln und Regeln und Regeln und Regeln. Und in der Zwischenzeit, der BFP, der hat inzwischen auch schon eine schön lange Gemeindeordnung und versteht ihr? Und das ist, irgendwie ist es immer dasselbe. Ich möchte es auch nicht sagen, dass das alles schlecht ist, aber ich kann mir so nachvollziehen, wie das bei den Galatern damals war und wie das in vielen Gemeinden dazwischen war und wie das bei uns heute ist, dass wir immer in der Gefahr stehen, dieses Leben im Geist zu ersetzen durch das Befolgen von Regeln. Und das ist ja auch viel einfacher. Guck mal, wenn ich jetzt euch so angucke, dann guckt ihr alle mit eurem freundlichen Sonntagsgesicht zurück und dann denke ich mir, okay, die sind alle auf einem guten Weg. Wie ihr glaubensmäßig steht, das kann ich nie beurteilen. Ich kann doch nicht in eure Herzen gucken. Gott schaut in unsere Herzen, aber ich kann das nicht. So worauf ich gucke ist, was hast du an? Bist du regelmäßig im Gottesdienst? Dann kann der Helmut und ich zum Teil auch, dann können wir noch nachgucken, ob du deinen Zehnten gibst. Dann können wir nachgucken, wer raucht, wessen Röcke zu kurz sind. Nach was man noch gucken kann, wie sich jemand verhält, wie jemand redet oder so. Lauter Äußerlichkeiten. Und dann machen wir das, ob jemand wirklich geistlich ist oder nicht, machen wir dann plötzlich an Regeln fest. Versteht ihr? Und das ist ja auch einfacher. Oder vielleicht auch überhaupt das einzig Mögliche. Aber das ist eben genau nicht das, um was es eigentlich geht. Und das ist das, auf was dem Paulus ankommt. Da predigt jemand, Jesus ist für uns gestorben. Wir glauben, dass Jesus vergibt. Und wir nehmen dieses neue Leben als Geschenk an. Und hinterher, da kommen dann die Regeln. Ja, klar, wir haben schon gesagt, dass du aus Gnade gerecht geworden bist. Aber weißt, jetzt darfst du nicht mehr. Und das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Meine Kinder waren gestern bei einer Trauung in eurer alten Gemeinde, da hat ein Freund von denen geheiratet und als wir damals, deine Eltern haben uns ja eingeladen, zum ersten Mal da waren, da hieß es, ja, nee, zusammensitzen geht leider nicht. Da sitzen die Männer, glaube ich, oben oder nee, die Männer links, die Frauen rechts oder irgendwie sowas und dann sagt man, also dann könnt ihr euch auf die Empore setzen, da dürfen Männer und Frauen zusammensitzen. War für uns damals so ein bisschen, versteht ihr, das sind einfach Regeln, die kommen dann dazu. Warum? Das hat sicher Gründe. Natürlich hat man die Regel nicht einfach so eingeführt. Paulus sagt ja auch, dass die Frau schweige in der Gemeinde. Warum? Weil damals offensichtlich das dazu geführt hat, dass bei der Predigt die Frauen immer nachgefragt haben, weil die damals eben nicht die Schulbildung hatten oder was weiß ich, aus welchen Gründen auch immer. Und Paulus dann gesagt hat, die soll im Gottesdienst ruhig sein und soll zu Hause ihren Mann fragen, weil sonst gibt es hier im Gottesdienst Chaos. Wir haben heute ein bisschen eine andere Situation, deswegen dürfen Frauen bei uns auch reden. Das ist, versteht ihr? Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, man stellt einen Missstand fest und man stellt Regeln auf. Und dann bist du dann gut und angesehen, wenn du dich an die Regeln hältst. Aber das ist nicht der Punkt. Das ist nicht das Leben, um das es dem Paulus geht. So, jetzt habe ich ganz viel über Regeln gesagt, wie sie eigentlich negativ sind. Jetzt muss ich andererseits auch mal fragen, sind Regeln eigentlich schlecht? Ja, ich freue mich ja, dass manche jetzt schon ganz intensiv den Kopf schütteln. Nein, Regeln sind natürlich nicht schlecht. Das Gesetz, auch das Gesetz von Mose, kommt nicht von Mose. Müssen wir mal drüber nachdenken. Wer hat das Gesetz gegeben? Gott hat es gegeben. So, kann das Gesetz schlecht sein? Nee, natürlich nicht, weil Gott hat es gegeben. Also ist das Gesetz eigentlich gut. Und Paulus sagt ja auch, das Gesetz ist gut. Und wenn ich jetzt auf der anderen Seite frage, darf ein Christ eigentlich tun und lassen, was er will? Da müssen wir auch sagen, nee, nicht wirklich. Paulus sagt mal, es ist mir alles erlaubt, aber es ist nicht alles gut für mich. So, ich möchte es ein bisschen aufdröseln, dass ihr versteht, dass wir nicht so alles über einen Kamm scheren können und das mit irgendwelchen Schlagworten erschlagen können. Also, gucken wir uns mal ein paar alttestamentliche Gesetze an. Speisegesetze, Schweinefleisch essen, Trennung von Fleisch und Milch, was so in der Bibel ja eigentlich gar nicht drinsteht, aber was heute im Judentum ja ganz stark gemacht wird, irgendwelche Reinheitsgebote. Sowas gilt für uns definitiv nicht mehr. Das weiß ich deswegen, weil es in der Apostelgeschichte genau um diese Punkte ging. Das habe ich ja vorher so versucht, ein bisschen nachzuzeichnen. So, es gibt also alttestamentliche Gesetze, die für uns heute definitiv nicht mehr gelten. Wir dürfen heute Mischgewebe tragen. Ist erlaubt. Könnt ihr ja mal nachgucken, ob ihr jetzt aufatmen müsst. Manches aus dem alttestamentlichen Gesetz, das ist heute noch genauso gültig wie damals, vor allem deswegen, weil es gesetzlich verankert ist. Also zum Beispiel, eines der Gebote aus dem Alten Testament heißt, du sollst nicht töten. Ich weiß jetzt zwar nicht, welcher Paragraph das ist, aber das ist heute Gesetz. Ist gut so. Bitte? Du weißt es? Aber egal. Wir dürfen nicht einfach töten, weil unser Gesetzgeber beschlossen hat, oh, da hat sich Gott was Gutes ausgedacht, das übernehmen wir mal. Genauso, du sollst nicht stehlen. Auch das, der Besitz, ist geschützt, gesetzlich. Und so sehen wir, dass manches von dem Alttestamentlichen gilt gar nicht mehr für uns. Und manches von den alttestamentlichen Gesetzen gilt hundertprozentig heute noch genauso. Und dann gibt es noch Dinge, die sind zwar gesetzlich nicht verankert, aber die sind nach wie vor im Neuen Testament für uns als Christen das, was wir als Sünde bezeichnen würden. Also zum Beispiel Götzendienst. Das haben wir vorher auch mitbekommen. Das war eins dieser vier Punkte, was das Apostelkonzil damals beschlossen hat, dass sie gesagt haben, hört mal, es gibt ein paar Dinge, an die solltet ihr euch weiterhin halten. Und das eine ist zum Beispiel kein Götzendienst. Das ist gesetzlich erlaubt. Also du darfst Baal anbeten, du darfst Astarte anbeten, du darfst wen auch immer anbeten. Das ist Religionsfreiheit. So, es ist gesetzlich nicht verboten, aber für uns als Christen kommt es trotzdem nicht in Frage, weil wir wissen, von der Ethik der Bibel, von der Ethik des Neuen Testamentes, kommt es für uns nicht in Frage. In dieselbe Kategorie würde ich zum Beispiel auch stecken, dass wir Christen uns daran halten sollten, dass wir mit dem Geschlechtsverkehr bis zur Ehe warten. Wir haben jetzt gerade zwei Hochzeiten hinter uns, die eine in der Familie, die andere aus der Ulmer Gemeinde. Und da ist es immer wieder ein Punkt. Und jetzt haben wir uns mit jemandem unterhalten auf dieser Hochzeit, weiß gar nicht, mit wem das war. Und da meinte die Person, naja, also das wird heute von vielen jungen Leuten auch in unseren Gemeinden nicht mehr so eng gesehen. Da habe ich gedacht, ja, Das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist. Und trotzdem würde ich daran festhalten und würde ich euch das gerne auch so weitergeben. Für mich ist das ein Punkt, wo ich sage, da ist, finde ich, das Neue Testament relativ klar, dass das eben in die Ehe gehört. Oder dann auch so Sachen, da gibt es vielleicht auch welche, die da anderer Ansicht sind, aber ich würde auch sagen, dass Tratsch Sünde ist. Schlecht über andere zu reden, hinter ihrem Rücken. Auch das ist gesetzlich nicht verboten. Das steht sogar, wenn ich es genau betrachte, noch nicht mal im mosaischen Gesetz drin. Und trotzdem ist es nicht richtig, das zu tun. Und ihr merkt schon, jetzt kommen wir so langsam in den Bereich rein, beim einen, ich glaube beim Töten, da werden wir uns dann auch hoffentlich alle einig, dass wir das als Christen nicht dürfen. Aber es gibt dann so Bereiche, wo es schwierig wird. Gestern saß uns gegenüber dieser Missionar und der hat erzählt, dass die waren in Philippinen, was weiß ich, Thailand. Die Gegend dort ist sehr arm und die Leute, die haben relativ wenig zu essen. Und als sie zurück nach Deutschland mussten, hat ihr Nachbar gefragt, ob er ihren Hund haben kann. Allerdings nicht als Wachhund. Und als das Kind das im Kindergarten erzählt hat, dann hat die Kindergärtnerin gemeint, ihr Kind hat aber eine blühende Fantasie. Dann fragt er, wieso? Sagt er, ja, er hat gesagt, ihr Nachbar wollte ihren Hund zum Essen haben. Na, sagt er, nee, das ist keine Fantasie, das war wirklich so. Der wollte den Hund haben und er hat sich gedacht, das ist ein schmackhaftes Mittagessen, den holen wir uns. Und die haben den dem auch gegeben. Als wir das unserem Sohn erzählt haben, der war entsetzt. Hat gesagt, denen müsste man verbieten, überhaupt Tiere zu halten. Und da merkt er schon, jetzt kommen wir in den Bereich rein, wo dann auch im christlichen Bereich so dann die Meinungen auseinandergehen. Aber zunächst mal müssen wir festhalten, Regeln an sich sind nicht schlecht. Regeln sind wichtig. Aber, also um den Punkt abzuschließen, letztendlich gibt es dann auch noch was, wo ich sage, die Bibel möchte, dass wir der Heiligkeit nachjagen. Die Bibel möchte, dass wir Gott Freude machen. Also letztendlich geht es, finde ich jedenfalls, noch nicht mal so sehr darum, was darf ich nicht, sondern die Frage ist, wie mache ich meinen Erlöser glücklich? Ich hoffe ja, dass das für euch manchmal so eine Motivation ist, dass er nicht fragt, was darf ich und was darf ich nicht, sondern also wenn du verliebt bist oder wenn du verheiratet und hoffentlich immer noch verliebt bist, dann wirst du dich ja hoffentlich immer mal wieder fragen, was würde meinen Partner eigentlich glücklich machen? Und ich finde das eine gute Motivation, auch Gesetze zu halten. So, aber nachdem wir jetzt festgestellt haben, dass es Regeln gibt, die für uns nicht mehr gelten und Regeln gibt, die sehr wohl gut für uns sind, einen Bereich habe ich noch vergessen. Genau, es gibt Bestimmungen, wo ich sagen würde, die sind in der Bibel noch nicht mal so als Gebot formuliert, wo ich sagen würde, das wird als Sünde deklariert, aber es ist trotzdem gut, sich dran zu halten. Also zum Beispiel Kleiderordnung. Die finden wir in der Bibel so genau eigentlich gar nicht. Da steht zum Beispiel nichts darüber, wie lang Röcke sein müssen oder wie lang Haare sein müssen, ob man bauchfreie Tops anziehen darf, ob man schulterfrei tragen darf. All die Dinge stehen da nicht. Und trotzdem finde ich, ist es gut, wenn wir uns da für uns selber Regeln aufstellen und sagen, okay, es gibt doch bestimmte Dinge, die nicht wirklich so hilfreich sind. Wo ich mir überlegen sollte, wie wirkt mein Äußeres eigentlich auf andere. Und da finde ich, auch wenn es von der Bibel jetzt nicht unbedingt als Regel vorgegeben wird oder gesagt wird, also wenn der Rocksaum dann also übers Knie geht, dann fängt die Sünde an und unterm Knie ist dann noch in Ordnung oder wie auch immer du das festlegen willst. Die Frage ist einfach, werde ich meinem Nächsten, in dem Fall dem männlichen Nächsten womöglich zum Anstoß? Und inwieweit lasse ich es zu, dass das Unvermögen oder, keine Ahnung, dass die Probleme von einem anderen meine eigene Freiheit beschneiden? Da können wir jetzt auch noch ganz viel dazu sagen, das ist heute eigentlich nicht mein Thema, aber dann eben solche Fragen wie mit Kleidung oder die Frage, einen Ehepartner oder überhaupt einen Partner zu haben, der nicht meinen Glauben teilt, wo ich sagen würde, ich würde da immer davon abraten. Ich kann euch jetzt nicht sagen, das ist Sünde oder das steht in der Bibel so und so drin, obwohl es da Bibelstellen gibt, die was Ähnliches aussagen. Aber das ist so etwas, was ich in die Kategorie einordnen würde, es ist alles erlaubt, aber es tut einfach nicht alles gut. So, nachdem wir das jetzt nun so betrachtet haben mit diesen ganzen Regeln, dann müssen wir sagen, natürlich ist es gut, sich an Regeln zu halten. Also der Vorteil davon, dass man Leute nicht einfach umbringen darf, ich finde, der liegt auf der Hand. Oder dass man theoretisch jedenfalls nicht stehlen soll. Stell dir vor, wir hätten so eine Welt, wo sich alle daran halten würden. Wo du dein Auto unabgeschlossen auf der Straße stehen lassen kannst und weißt, einen Tag später steht es immer noch da. Oder dein Fahrrad. Es gibt Leute, denen ist bei uns in Ulm in der Gemeinde auf dem Hof das Fahrrad geklaut worden, weil sie 10 Sekunden reingegangen sind, um was zu holen. Als sie zurückkamen, war das Fahrrad weg. Was wäre das für eine Welt, wenn sich alle Leute an diese Gesetze halten würden? So, wir sehen diesen Vorteil. Aber die Frage bleibt, was hat es mit unserem Heil zu tun? Und da müssen wir sagen, gar nichts. Und ich hoffe, dass ihr das ganz tief verinnerlicht habt. So sehr ich der Meinung bin, dass Gesetze gut sind und dass Regeln gut sind, dass es gut ist, sich daran zu halten, weil es unserem Miteinander gut tut, weil es unserem eigenen Leben gut tut. Habt ihr das ja schon oft von mir gehört, dass die Gesetze Gottes Gebrauchsanweisung für uns sind. So sehr uns das gut tut, so sehr müssen wir sagen, das hat mit unserem Heil nichts zu tun. Die Frage, ob du dich an Gottes Gebote hältst oder nicht, ist nicht entscheidend für die Frage, ob du im Himmel sein wirst oder nicht. Und das müssen wir uns einhämmern. Das müssen wir uns klar machen, weil es gibt nämlich noch einen, der kommt dann zu dir und sagt, ja, ja, du willst ein Christ sein, gell? Aber guck mal, was du da gestern gemacht hast. Oh, wahrscheinlich wird er nicht bis zum nächsten Tag warten. Der wird sofort kommen und sagen, ja, du willst Christ sein. Ja, ich habe es genau gesehen. Also das mit dem Himmel, das kann ich knicken. So einen schlechten Menschen wie dich lässt Gott nicht in den Himmel. Jetzt hast du verratzt. Pech gehabt. Und glaub bloß nicht, dass du jetzt Gott um Vergebung bitten könntest. So einfach ist es nicht. Und wisst ihr was? Es ist genau so einfach. Und ich weiß, man kann immer von verschiedenen Seiten vom Pferd fallen. Und wenn ich jetzt sage, ihr könnt immer Gott um Vergebung bitten und so, dann weiß ich schon, dass die anderen wieder das in Richtung billige Gnade dann ausnutzen und sagen, ja, man kann ja sündigen, nachher bittet man um Vergebung und alles nicht so wild und ja, das mit der Vergebung, ja, Entschuldigung Gott, dass ich es gemacht habe, alles gut, gell, wir Buddies und so. So einfach ist es dann auch nicht, aber versteht ihr, wir sind immer in dieser Gefahr, dass wir versuchen, unser Heil an dem festzumachen, wie viel wir leisten, wie heilig wir sind und wo wir dann sagen, ja, also der ist noch nicht so heilig oder wo dann eben auch der Teufel kommt und uns anklagt und sagt, du bist noch überhaupt nicht heilig genug. Was habe ich schon mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, ich kann mich noch nicht taufen lassen. Ich habe noch den Punkt in meinem Leben, der ist noch nicht so ganz in Ordnung. Versuche den Leuten immer klar zu machen, was hat es damit zu tun? Guck mal, die ganzen Leute, was weiß ich, der Cornelius oder dieser Hauptmann oder sowas, oder auch der Kämmerer da, der auf der Straße sich beim Philippus bekehrt hat, die haben nicht vorher einen Glaubensgrundkurs gemacht. Als der Kämmerer fragt, Philippus, du, kann ich mich taufen lassen? Da sagt er nicht, ja, muss man erst mal gucken, jetzt geh mal zurück und bewähr dich mal ein Jahr und wenn du dann immer noch dabei bist, dann können wir mal schauen und wenn du dann Level 5 erreicht hast oder so, dann können wir dich vielleicht taufen. Sondern sagt er, klar, wenn du der Meinung bist, dass Jesus dein Erlöser ist und wenn du ihn angenommen hast, hier ist Wasser, also klar, dann tunke ich dich unter. Und wir denken immer, wir müssten irgendwie was erreichen, dass Gott mit uns zufrieden ist und so. Und es ist irgendwie ja auch richtig. Wir wollen ja, dass Gott mit uns zufrieden ist. Wir wollen ja, dass er sich an uns freut. Wir wollen ja heilig leben. Wir wollen seine Gebote einhalten. Aber das hat nichts mit unserem Heil zu tun. Und es ist wichtig, dass wir das auf die Reihe kriegen, dass das unterschiedlich ist. Und deswegen stellt Paulus diese ganzen Fragen. Habt ihr den Geist durch die, also da muss ich vielleicht noch was dazu sagen. Paulus sagt, wer den Geist Christi hat, der gehört zu ihm. Oder er formuliert es eigentlich umgekehrt, er sagt, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört nicht zu ihm. So, das Kennzeichen von Paulus, ob jemand wirklich Christ ist oder nicht, und das war auch die Sache, die er ab und zu mal nachgefragt hat, ist, hast du eigentlich den Heiligen Geist? Weil das ist das, auf was es wirklich ankommt. Weil Gott sagt, wenn du dieses neue Leben mit mir anfängst, dann schenke ich meinen Geist, der in dich kommt und der dir neues Leben schenkt. Und jetzt sagt Paulus, habt ihr den Geist empfangen durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens? Und da haben die Galater offensichtlich sich noch daran erinnert, ja, Moment, das war nicht durch die Werke des Gesetzes, sondern wir haben dem, was der Paulus gepredigt hat, geglaubt und dann haben wir den Heiligen Geist empfangen. Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Also sie haben gut angefangen und jetzt versuchen sie mit diesem Einhalten von Gesetzen irgendwie bei Gott Punkten zu machen. Warum gibt euch denn Gott den Geist und bewirkt Wundertaten unter euch? Weil ihr das Gesetz befolgt oder weil ihr die Botschaften des Glaubens angenommen habt? Wie viele von euch haben schon mal darüber nachgedacht, ob Gott euch diese oder jene Geistesgabe schenken kann? Oder ob Gott euer Gebet um Heilung beantworten kann? Ob ihr gut genug seid? Braucht euch jetzt nicht zu melden. Aber ich würde mich melden. Ich habe mir immer mal wieder, oder da kommt jemand und sagt, könntest du für mich beten? Und ich denke mir, oh, schlechter Zeitpunkt. Bin gerade nicht so heilig. Wir wollten gestern zu dieser Hochzeit fahren, vorgestern, und meine Mutter ist, was Pünktlichkeit angeht, ein bisschen heikel. Und dann waren wir eine Viertelstunde zu spät. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, es war nicht meine Schuld. Das ist jetzt eigentlich nicht der Punkt, ich wollte auf was anderes raus. Aber dementsprechend war meine Stimmung. Und dann haben wir eine SMS oder eine WhatsApp bekommen, wo es um Gebet ging und dass man für jemanden beten sollte. Und da haben wir gedacht, Und es ist auch richtig, dass Jesus sagt, wenn du deine Gabe opfern willst vorm Altar und dir fällt auf, dass du was gegen deinen Bruder hast oder dass dein Bruder was gegen dich hat, dann versöhn dich erstmal mit dem und dann bring deine Gabe. Also das hat schon auch seine Berechtigung, aber auf der anderen Seite, wenn wir in dem Moment einen Autounfall gehabt hätten, ich bin sicher, dass ich genauso gerettet gewesen wäre wie vorher. Weil das mein Heil nicht ausmacht. Mein Heil hängt nicht an meinen Taten. Mein Heil hängt nicht daran, wie gut ich bin. Mein Heil hängt an Jesus. Und das ist unglaublich befreiend, wenn du das verstanden hast. Wie gesagt, wir sollten nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir dann, wie Paulus danach schreibt, manche sagen, oh, lasst uns sündigen, damit die Gnade Gottes umso mächtiger werde. Das ist nicht der Punkt. Aber dass ich nicht mehr von diesen Schwankungen abhängig bin. Und da gibt es ja Leute, die da stärker davon betroffen sind als andere. Aber dass ich einfach sagen kann, okay, das war jetzt nicht so gut und es tut mir leid und es kann mich auch, was weiß ich, kann auch darüber zerknirscht sein und alles. Aber ich muss wegen sowas niemals mein Heil in Frage stellen. Und wenn ich jetzt dich fragen würde, wie hast du den Heiligen Geist empfangen? Und das finde ich immer eigentlich eine spannende Geschichte, weil ich glaube, wenn ich manche von euch fragen würde, wie hast du den Heiligen Geist empfangen, dann würden manche vielleicht sagen, naja, weiß ich, bin da eigentlich gar nicht so sicher, ob ich den überhaupt habe. Paulus konnte die Galater fragen, wie habt ihr ihn denn empfangen? Und ich hoffe, dass du auch sagen kannst, wie du den Heiligen Geist empfangen hast. Und wenn du es nicht kannst, dann beschäftig dich mal mit dem Thema. Wie wirkt der Heilige Geist eigentlich? Was tut er in deinem Leben? Woran merkst du, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht? Aber da habe ich jetzt heute nicht auch noch Zeit, darauf einzugehen. Und dann lass uns auf den Heiligen Geist vertrauen. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 5, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also wir vertrauen auf den Geist, dass wir ins Reich Gottes kommen. Oder Titus 3, Vers 5, er hat uns gerettet, nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens durch das Bad der Wiedergeburt und der Erneuerung im Heiligen Geist. So, wir vertrauen auf den Heiligen Geist, dass dieser Heilige Geist, den Gott uns geschenkt hat, uns ans Ziel bringen wird, weil er in uns wohnt. So, das war jetzt dieser erste Teil und jetzt versuche ich diesen zweiten Teil, wo er gemerkt hat, wo die Stimmung so ein bisschen gekippt ist in diesem Text, da noch ein paar kurze Sachen dazu zu sagen, über den Segen und den Fluch. Alle aber, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch, schreibt Paulus, denn in der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der sich nicht an alles hält, was zu tun das Buch des Gesetzes vorschreibt. Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Wir aus uns könnten das nie schaffen. Und wenn du dich diesem Maßstab unterordnest, wenn du sagst, ich möchte vor Gott irgendwie damit punkten, dass ich mich richtig verhalte, dann bist du von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil das wirst du nicht schaffen. Wenn wir selbst gerecht werden wollen, dann leben wir unterm Fluch. Das ist das, was Paulus sagt. Alle, die nach dem Gesetz leben, stehen unter dem Fluch. Weil früher oder später wirst du einen Fehltritt machen und dann kannst du darauf gehen, dass der Verkläger der Brüder, wie es in der Bibel mal heißt, der Durcheinanderbringer, dass der kommt und dich verklagt. Und dass der dir die Sache ganz schön aufs Butterbrot schmiert. Aber dann im Vers 13 heißt es, aber Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist, damit den Heiden durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird. Und das ist eigentlich das Wunder von Karfreitag. Dass Jesus der Sündlose, dass Jesus derjenige, der eigentlich überhaupt nicht ein winziges bisschen von Gottes Fluch verdient hätte, dass dieser Jesus den Fluch Gottes auf sich nimmt, noch mehr eigentlich, dass er für uns zum Fluch geworden ist. Also das ist was ich bis heute nicht wirklich verstehe, aber wo ich einfach davor stehe und darüber staune, wo Jesus bereit war, von der Gerechtigkeit Gottes zum Fluch Gottes zu werden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden. Und das ist echt krass. Jesus wird selbst zum Fluch, er nimmt die Schuld auf sich, damit wir die Gerechtigkeit werden können, die vor Gott gilt. Und jetzt, und das ist der Knaller, jetzt sind wir zusammen mit den Juden, die von Abstammung her quasi Erben des Segens Abrahams sind. Jetzt sind wir, wie Paulus es im Römerbrief mal sagt, eingepfropft in diesen Weinstock. Und jetzt sind wir mit Erben, mit Teilhaber dieses Segens. Und dieser Segen, den lese ich uns nochmal ganz kurz vor, damit wir uns daran erinnern, was uns da eigentlich geschenkt ist. Darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Das ist ein Segen für Abraham und der gilt uns. Wir werden das Tor unserer Feinde in Besitz nehmen. Weiß ich, welche Feinde du hast und welche Tore die haben, aber das ist was Gott uns verspricht. Jetzt könnte ich noch was sagen zum Heiligen Geist, aber das lasse ich mal gut sein. Ich denke, für heute reicht es auch, ist gut warm. Mir ist einfach wichtig, vielleicht hat Gott dir was anderes wichtig gemacht. Das ist für mich auch okay. Ich bin immer erstaunt darüber, wie Gott eine einzige Predigt und einen Satz Worte, der da gesprochen wird, gebrauchen kann, um in vielen verschiedenen Leuten viele verschiedene Dinge wachzurufen oder die Botschaft zu vermitteln. Aber so eine Sache, die mir einfach total wichtig ist, das ist das, dass obwohl Gesetze, Gebote nicht schlecht sind, sondern es gut ist, dass wir uns daran halten, es trotzdem so ist, dass wir nicht durch das Halten von Geboten gerecht werden oder auf der anderen Seite eben auch nicht unser Heil verlieren, weil wir uns nicht an diese Gebote halten. Möchte ich da nochmal ein kurzes Beispiel geben. Auf dem Ranger Camp kam irgendwann ein junger Mann zu mir und hat gesagt, jetzt hat er doch mal eine Frage. Eine seiner Schulfreundinnen oder Bekannten oder sowas hat sich vor einiger Zeit das Leben genommen. Und er wollte wissen, ob die jetzt in der Hölle ist oder im Himmel. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich kenne die ja nicht. Also ich weiß ja nicht, wie die war, aber ich weiß, was die Kirche darüber, ich weiß gar nicht, wie die offizielle Lehre heute ist, aber früher war es ja so, dass Selbstmörder zum Beispiel auch nicht auf dem normalen Friedhof beerdigt werden durften. Und die Argumentation, soweit ich das jedenfalls verstanden habe, war so, dass man gesagt hat, Selbstmord ist Mord, also du beendest ein Leben, demzufolge ist Selbstmord Sünde und nachdem du nach dem Selbstmord logischerweise keine Möglichkeit mehr hast, um Vergebung zu bitten, war es das dann halt. Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich persönlich glaube, dass Gott die Dinge anders sieht. Ich habe ihm erzählt von einem Kollegen von mir, von einem Pastor, den manche von euch vielleicht auch gekannt hat, ihn wahrscheinlich keiner, ich habe ihn selber nicht wirklich persönlich gekannt. Er war als Heilungsevangelist in ganz Deutschland unterwegs, hat viel Segen hinterlassen und interessante und sehr beeindruckende Dinge erlebt, auch mit Gott. Und eines Tages ist er in Burnout reingelaufen, weil er vermutlich auch zu viel gemacht hat. Und das hat ihn lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Und ich erinnere mich noch gut, eines Tages kamen dann wieder E-Mails von ihm, er hätte wieder seinen Dienst angefangen, hat angefangen, die eine oder andere Versammlung zu machen und hat wieder wunderbare Dinge mit Gott erlebt. Und irgendwann kam die Nachricht von der Geschäftsstelle vom BFP über seine Beerdigung. Und da stand noch nichts drin, aber irgendwann hat man es dann natürlich gehört, er hat seinem Leben selber ein Ende gesetzt. Und ich habe mir gedacht, wie tragisch. Ein Mann Gottes, der von Gott gebraucht wird, kommt irgendwann ans Ende seiner Kräfte, ist seiner Seele nicht mehr Herr und irgendwann in einer schwachen Stunde bringt ihn der Teufel dazu, sein Leben zu beenden. Und jetzt komme ich her und sage, du, was du vorher alles gemacht hast, das kannst du in der Pfeife rauchen, du hast einen Fehler gemacht und das war's dann. Du schmorst jetzt in der Hölle. Und ich habe zu ihm gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß es auch nicht, aber was ich sehe, und das begründet sich eben auch auf diesen Text und auf all das andere, was ich in der Bibel sehe, ist, dass es Gott letztendlich nicht so sehr auf unsere Taten ankommt, sondern es kommt auf unseren Glauben an. Und nachdem ich nun nicht einschätzen kann, ob diese Bekannte von diesem Ranger da eben Jesus angenommen hatte oder nicht, aber nur aufgrund ihres Selbstmords habe ich gesagt, glaube ich nicht, dass sie in der Hölle sein wird. Und was mir einfach wichtig ist, ist, dass wir verstehen, Gott beurteilt uns natürlich auch nach unseren Taten. Und es wird Belohnung geben. Das ist auch was ich lange Zeit nicht verstanden habe. Es wird Unterschiede auch im Himmel geben. Es wird Leute geben, die werden vorne an der Tafel sitzen. Es gibt Leute, die werden etwas weiter hinten sitzen. Es gibt Leute, die haben mehr Steine in der Krone. Und es gibt welche, die haben weniger Steine in der Krone. Und es gibt welche, die haben vermutlich gar nichts. Paulus spricht mal davon, dass jemand gerettet wird wie durchs Feuer, wo einfach nichts übrig bleibt, weil keine guten Taten da waren. Aber sie sind gerettet. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen, dass es ein Unterschied ist zwischen dem, ob ich gerettet bin aus Gnade oder wie weit ich in der Heiligung fortgeschritten bin. Und was ich möchte, oder was ich nicht, was ich nicht möchte, ist, dass wir sagen, habt ihr Heil gerettet. Weil das ist es nicht. Das ist auch nicht das, was uns die Bibel sagt. Ich möchte nicht bloß Hauptsache gerettet und ansonsten ist mir doch egal, was Gott über mich denkt. Ich möchte demjenigen, der mich gerettet hat, der alles für mich gegeben hat, der für mich bezahlt hat, der bis zum Schluss gelitten hat, der durch die tiefste Tiefe gegangen ist für mich, dem möchte ich eine Freude machen. Ich möchte ihm zur Ehre leben und das ist für mich die Motivation. Und ich finde, von mir aus ist auch eine Motivation zu sagen, ich möchte am Schluss die Belohnung kassieren. Okay, das ist irgendwie auch menschlich. Aber ich finde, die bessere Motivation ist eigentlich, dass ich sage, ich möchte Gott eine Freude machen. Und das ist, finde ich, der allerbeste Grund, um sich an Gesetze zu halten. Oder, was ich finde auch noch ein guter Grund ist, dass ich sage, ich möchte meinem Nächsten helfen. Ich möchte nicht zum Stolperstein werden für andere. Letzter Gedanke, den habe ich am Freitag von meinem Bruder gelernt. Der hat die Traupredigt gehalten für meinen Neffen. Und weil er in Spanien lebt und viele Spanier da waren und die Braut aus China kommt und die hauptsächlich Chinesisch sprechen, war die Trauung in Englisch. Und in dieser Traupredigt, da ging es eben auch darum, was der Maßstab in meinem Leben ist. Und dann sagte er, als erstes kommt Jesus. Auf Englisch Jesus. Beginnt mit einem J, merkt euch das mal. Als zweites kommen die anderen. Auf Englisch Others. Beginnt mit einem O. Und als drittes kommst du. Englisch You. Und da kommt raus Joy. Freude. Da habe ich gedacht, wow, habe ich noch nie gehört. War echt gut. Hat uns als ganze Familie gut gefallen. Habe ich gleich gestern in meine Traupredigt eingebaut. Wenn wir uns an Gottes Maßstab halten, als erstes Jesus, dann die anderen und dann am Ende komme ich, dann komme ich nicht zu kurz, sondern kriege ich Freude. Jetzt wäre ein Punkt anzusagen. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass dein Wort klar ist und dass dein Wort einfach ist. Manchmal auch schwierig, aber meistens doch relativ gut zu verstehen, Herr. Ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns diesen Schlüssel gibt und der uns in die Wahrheit leitet. Und ich danke dir für diesen Text, den uns der Paulus da aufgeschrieben hat. Ich danke dir, dass es uns befreit, dass wir Angst haben müssen, dass es uns nicht reichen wird, weil wir nicht gut genug sind. Aber schenkt uns eben auch Gnade, Herr, dass wir aus der richtigen Motivation raus trotzdem die Dinge beachten, die für uns wichtig sind. Dass wir uns an die Gebote halten, die du aufgestellt hast, oder dass wir uns an die Verhaltensregeln halten, die für unsere Nächsten einfach gut sind. Möchte ich bitten, dass du jedem von uns hilfst, so zu leben, wie es dir gefällt, dass wir dir dann Freude machen und dass wir in dieser Freiheit, die du uns schenkst, einfach in diesem Frieden, den du uns schenkst, leben können, als befreite, Begnadigte, dir Ehre machen mit unserem Leben. Das ist mein Wunsch für jeden Einzelnen von uns. Und schenk du es, Herr, dass dieses Wort in uns einfach Wurzeln schlägt und Frucht bringt und dass es einfach das bewirkt, zu was du es gesandt hast heute Morgen. Amen.